Schon seit der Antike gibt es zwei Verständnisse von Zeit, Kairos und Kronos. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen und was hat das mit deiner Gottesbeziehung zu tun? Am Ende dieses Podcasts wirst du wissen, zu welchem Typus du neigst und was dir möglicherweise noch fehlt. Erweckt Leben Podcast. Das wird ein spannender Podcast. Schön, dass du dabei bist und mit mir zusammen auf die Zeit guckst, nämlich auf die Frage, wie wir Zeit verstehen, was für eine Grundhaltung und Grundverständnis wir von Zeit haben und die Art, wie wir von Zeit denken, wie wir empfinden darüber, wie wir das Leben dadurch auch betrachten. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie wir auch unsere Gottesbeziehung gestalten. Und ich glaube, dieser Podcast wird einige Überraschungen bereithalten und in vielerlei Hinsicht vielleicht einen ganz, ganz neuen Blick auf das Thema Beziehung zu Gott werfen. Es ist ein Thema, das man für alles anwenden kann. Also du könntest jetzt Kairos und Kronos, diese zwei Verständnisarten von Zeit, natürlich auf jegliches Thema in deinem Leben anwenden. Ich werde es heute mal beispielhaft eben auf Gottesbeziehung beziehen. Ja. Im Coaching oder generell kann man das eben auf ganz viele andere Bereiche beziehen. An der einen oder anderen Stelle werde ich das natürlich auch ansprechen. So, jetzt ist mir aufgefallen in dem letzten Podcast, dass ich vergessen habe, Werbung zu machen. Ich bin immer so im Thema und dann denkt man sich, Mensch, Johannes, du hast doch einen Podcast, jetzt nutzt den doch ein bisschen, um auch auf Sachen hinzuweisen, die du sonst noch so machst. Oder man muss es ja immer erwähnen, dass man irgendwie gerne Likes will oder ein Abo dalässt oder irgendwie solche Sachen. Das würde ich beim Podcast jetzt so hier gar nicht machen wollen, aber was ich jetzt mal am Anfang lieber erwähne und es eben nachher nicht vergesse, ist, dich darauf hinzuweisen, dass es schön wäre, wenn du diesen Podcast mit jemand anderem teilst. Das ist mir das Wichtigste. Teilt diese Podcasts, die euch wichtig werden, wenn du hier draus Gewinn ziehst, dann teile es doch mit deinen Freunden. So, kannst jetzt kurz Pause drücken und einfach mal teilen. Das wäre das Schönste, was du tun kannst, in meinen Augen. Und das Zweite ist, man kann auch so einen Podcast bewerten. Es gibt zum Beispiel 5 Sterne, die du geben könntest. Bei Spotify macht es echt einen Unterschied, wenn Bewertungen kommen oder auch bei Apple Podcasts. Oder sogar mal einen Kommentar schreiben, was denn dieser Podcast für dich ist. Ja? Das wiederum andere motiviert, ihn zu hören. Also, das war jetzt mein Werbeblock, den ich jetzt heute eben nicht vergessen wollte. Klick doch kurz auf Pause und bewerte, schreib kurz was oder teile. Das würde mich mega freuen. Gut, ich steige ein ins Thema. In der griechischen Mythologie gibt es eben 2 Gottheiten. Und ich bin weder Experte noch Fan von der griechischen Mythologie, aber die griechische Mythologie, da sind schon viele Bilder drin, die auch in unserer Kultur natürlich Anklang gefunden haben. Ja, wir sind ja in einem, nennt man so ein bisschen, Zweistromland hier in Europa. 2 Gedankengüter, 2 Traditionen sind fest verankert in unserer Kultur, in unserer Zivilisation. Das eine ist eben die griechische Kultur, eben auch dann in den Bildern der griechischen Mythologie findet man dann viel wieder. Und das andere ist natürlich das jüdisch-christliche Tradition, die Einfluss natürlich genommen hat auf unsere Kultur. Von den 10 Geboten über die Bergpredigt bis zu ganz vielen biblischen Bildern und Begriffen, die heute für alle ganz selbstverständlich sind und man es oft gar nicht mehr zurückführt auf diese Tradition. Also wir leben in einem kulturellen Zweistromland hier in Europa und da ist eben auch oft was drin in unserem Verständnis, in Dingen, die wir betrachten, die eben auch aus der griechischen Mythologie kommen. Und eins ist das Thema Kairos und Kronos, 2 verschiedene Formen, wie wir Zeit betrachten. Und wie gesagt, es waren 2 Gottheiten im Griechischen, der Gott Kronos und der Gott Kairos. Und sie spiegeln wieder 2 Grundhaltungen, wie wir mit Zeit umgehen. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was diese Götter waren und was da für Geschichten dahinter stehen. Ich will lieber darauf eingehen, was Kairos und Kronos denn bedeutet. Und du wirst feststellen, ganz vieles davon ist eben auch ein Gegenübergestelltsein, wie wir heute agieren, wie wir leben und eben auch, wie wir Gottes Beziehung gestalten. Kairos ist der Gott des günstigen Augenblicks, des wertvollen Moments, also dass du Zeit so siehst, dass der günstige Augenblick genossen wird, dass der wertvolle Moment betrachtet wird und ich erlebe Zeit viel mehr als ja, diese Zeitpunkte, die ich nutze, ja, den günstigen Wind, den ich nutze. Und ich frage mich, was hat dieser Zeitpunkt Einfluss auf mein Leben? Was bedeutet das jetzt für mich? Wie fühle ich mich jetzt in diesem Augenblick? Das ist Kairos. Und Kronos ist eigentlich so das Gegenstück, der Gott des stetigen Zeitflusses. Also die genaue und gleichmäßige Abfolge von Zeit. Da kommt auch das Wort Chronologie her, ein chronologischer Ablauf. Und das ist ja schon mal ganz unterschiedlich, ne? Wir haben diesen, ja, nutze den Augenblick, erlebe den Augenblick, nutze die Gunst des Momentes und genieße den Moment. Und das andere ist eher das stetige, kontinuierliche, gleichmäßige Abfolgen von Zeit. So kannst du Zeit ganz unterschiedlich wahrnehmen. Bei Kronos ist es so, dass wir viel mehr auf genaue Zeitabläufe achten. Wir teilen die Zeit auf, wir teilen die Zeit genau ein, um zum Beispiel unsere Aufgaben erledigen zu können. Häufig ist auch der Stress dann da, dass Kronos uns nicht mehr Zeit zur Verfügung gestellt hat, sozusagen, dass die Zeit einfach gar nicht ausreicht, um unsere Aufgaben zu schaffen und die Erledigungen unterzubringen. Und deswegen könnte es sein, oder das erleben wir vielleicht manchmal so, dass wir dem Kronos hinterherhetzen, weil eben der Zeitfluss nicht ausreicht. Das sind zwei Arten, wie wir Zeit betrachten. Jetzt ist es ja so, das sind ja im Griechischen Gottheiten und jetzt hat es aber auch reingefunden in die christliche Tradition, auch in die jüdische Tradition, dass man diese Begriffe auch verwendet hat. Und bei uns ist es ja so, wir haben einen Gott. Ja? Bei uns gibt es nicht den Gott für das eine, den Gott für das andere. Und deswegen das Verständnis ist, Gott ist sowohl ein Gott von Kairos als auch ein Gott von Kronos. Es ist der Gott des günstigen Augenblicks. Gott schenkt diese Augenblicke, Gott schenkt diese Kairos-Momente in unserem Leben. Und genauso ist es aber auch ein Gott von Kronos, jemand, der kontinuierlich Zeitfluss schenkt und auch ein Gott dessen, dass man etwas kultiviert, nachhaltig pflegt und auch dafür steht Gott. Und es sind eben zwei Arten, wie wir uns auch Gott nähern oder wie wir in Beziehung treten können mit Gott, der für uns sowohl als auch ist. So, das ist mal die ganz wichtige Grundlage. Unser Gott im christlichen Verständnis ist sowohl Kairos als auch Kronos oder schenkt beides und wir können ihn auf beide Arten erleben. So in meiner christlichen Geschichte habe ich es eigentlich oft erlebt, dass ich das Wort Kairos sehr oft gehört habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Man hat immer von diesem Kairos-Moment gesprochen, so, das ist irgendwie so eine Überraschung gewesen, irgendwie so, jetzt ist der Moment da, jetzt passiert etwas, das ist ein Kairos-Moment oder irgendjemand, der etwas auf dem Herzen hat, ein Bild bekommen hat, eine Botschaft, sagen, das ist jetzt ein Kairos-Moment, lass uns darauf einsteigen, lass uns das jetzt nutzen, das ist wie ein Wind, der plötzlich aufkommt und du setzt die Segel, ja, weil du merkst, jetzt ist ein Momentum da. So habe ich das eigentlich erlebt und bei uns war es oft so, dass Kronos eher ja, unter den Tisch gefallen ist, in meiner Tradition zumindest, vom Verständnis oder von dem, wie Leute geredet haben, dass es eher so minderwertig war und ein Ziel von diesem Podcast ist, eben nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern zu sagen, hier gibt es ein sowohl als auch, es gibt zwei Arten, so im Groben betrachtet, die unser Leben total bereichern können, die wir brauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass wir zu einem dieser beiden auch irgendwo neigen, ja. Und das hat Persönlichkeitsgründe, Prägungen, das kann viele Gründe haben. Es kann auch sein, dass es ein gewisses Bedürfnis, das wir haben, stillt und deswegen neigen wir zu einem von beiden. Und das Ziel wäre, mein Leben ganzheitlicher zu gestalten, meine Gottesbeziehung ganzheitlicher zu gestalten und eben beides zu bedenken. Aber darauf kommen wir ja jetzt. Ich möchte mal mit zwei Bildern einsteigen, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen. Was ist ein Kairos, ja, der Gott des Augenblicks? Wo ist für mich Gott ein Gott des Augenblicks? Das ist eigentlich so für mich so der Surfer. Ja? Der Surfer ist ein Momentumgenießer. Ja, das ist so nach dem Motto, go with the flow. Ja, wenn die Welle kommt, dann reite ich die Welle. Und letztendlich sind aber Surfer auch ja nicht ständig nur auf einer Welle, sondern sie lauern eigentlich die ganze Zeit. Also sie liegen da im Wasser die meiste Zeit und dann warten sie auf diesen günstigen Moment und dann braucht es vielleicht auch Mut und es braucht aber auch diese Intuition, jetzt in die Welle reinzugehen. Vielleicht eine andere Welle verstreichen zu lassen, dann die nächste zu nehmen. Das heißt, es ist ein spontanes, es ist ein flexibles Reagieren auf einen Impuls hin. Ja, da gibt es nicht so die Zeitstruktur. Du kannst jetzt dem Surfer nicht sagen, alle 5 Minuten kommt eine Welle, sondern der sagt, das werde ich spüren. Ja, ich weiß, wann das Momentum da ist und dann nutze ich das. Das heißt, die Zeitstruktur ist für den Surfer nicht so wichtig, weil das Motto lautet ja, du kannst es ohnehin nicht kontrollieren. Also warum dann ein Korsett auferlegen, das mir am Ende gar nichts bringt? Das ist der Surfer. Auf der anderen Seite, Kronos ist eher der Gärtner. Das ist jemand, der das Verständnis hat, ich möchte nachhaltig kultivieren, meinen Garten bebauen und bewahren. Und deswegen plant er sorgfältig. Er ist in der Hinsicht etwas unflexibler, dafür ist er nachhaltiger. Er hat mehr Stabilität. Und er baut eine Kontinuität auf. Also er sieht Zeit als etwas, was man kontinuierlich auch abwägt. Also wenn da eine Idee kommt, muss man immer zurückchecken, passt es in mein Zeitkontingent denn noch rein? Sonst würde er es nicht machen. Ja? Und das Motto lautet da ja eher, dass eine feste Zeitstruktur wichtig ist, denn das macht mich effizienter. Ja? Und sonst entsteht eben Wildwuchs. Also der Surfer ist der Kairos und das Kairos-Verständnis von Zeit und der Gärtner ist eher ein Kronos-Verständnis von Zeit. Ein kleines Beispiel finde ich ganz lustig. Man kann ein Buch lesen oder überhaupt, wie man Bücher liest, kann man eher mit einem Kairos-Verständnis von Zeit angehen oder eher mit einem Kronos-Verständnis. Also ein Kairos-Verständnis wäre jetzt dieser Momentum-Genießer, dieser Surfer. Das wäre die Art, dass ich ein Buch lese, wenn der Augenblick passt. Wenn ich merke, jetzt steht der Wind gut, so von meinem Äußeren, aber auch von meinem Inneren. Und ich merke, jetzt kann ich irgendwie diese Message, die vielleicht dieses Buch trägt, das ich gern lesen will, aufnehmen. Und dann lese ich da rein. Und vielleicht weiß ich noch gar nicht, wie viel ich lese. Und solange das Momentum da ist, solange es noch zu mir spricht, nutze ich sozusagen die Welle. Wenn es aber dann abebbt, kann es auch sein, dass ich das Buch ganz schnell zur Seite lege. Und vielleicht nie fertig lese. Das ist der Grund, warum bei mir im Bücherregal ganz viele oder fast alle Bücher eigentlich gar nicht fertig gelesen sind, weil ich bin ein unglaublicher Kairos-Leser. Ja? Ich bin überhaupt vom generellen Typus her, werdet ihr gleich merken, auch eher Kairos-orientiert, wie ich agiere. Und das ist ja sehr typisch auch für mich, ne? Dass ich dann eher, solange die Muse da ist, solange dieses Momentum spürbar ist, dass das mir noch was bringt, wo ich merke, da geht es jetzt durch. Und wenn ich auch merke, das ist jetzt rum, dann geht es zur Seite. So, was wäre jetzt ein Kronos-Verständnis vom Buch lesen? Das wäre zum Beispiel, dass ich sage, das Buch ist mir wichtig, das ist eine Message, die ich einbauen möchte in mein Leben. Da möchte ich Gewinn haben davon. Und dann teile ich mir zum Beispiel ein, dass ich jeden Tag ein Kapitel lese. Ja, und vielleicht mache ich sogar noch eine Zusammenfassung, dass ich wirklich nachhaltig auch was davon habe. Ja, dass es jetzt nicht so nur so ein kurzer Kick ist, sondern dass es Frucht bringt in meinem Leben. Das wäre eher ein Kronos-Ansatz. Und jetzt wird doch schnell deutlich, dass wir beides an Kräften in unserem Leben brauchen. Ja, wir wollen alle gesund leben zum Beispiel, dann brauchst du dieses Momentum, diesen, diese Situation, wo ein Durchbruch stattfindet, du kommst zur Erkenntnis, dass du dich ungesund ernährst oder zu wenig bewegst oder dass du jetzt irgendwie eine Diät machen möchtest und dann brauchst du so einen mutigen Schritt. Das ist so, ja, so ein Moment, wo es einfach klar wird, wo der Wind in die Segel kommt und du beginnst, du hast die Motivation und du startest. Und dann braucht es aber auch eben diese andere Kraft, diese Kronos-Power, die dich kontinuierlich das umsetzen lässt. Dann machst du eben eine gute Diät oder einen guten Ernährungsplan, Ernährungsumstellung oder deinen Bewegungsplan und das hältst du über lange Zeit durch und dann erlebst du überhaupt erst die Veränderung. So, und es gibt die Menschentypen, die eher dazu neigen, dass sich nie was verändert, weil sie diese Momentum immer verpassen, weil sie da gar kein Gespür dafür haben. So, die bleiben immer im Gleichen. Und es gibt aber auch die Leute, die ständig diese Momentum-Situation haben und ständig ihr Leben ändern, aber es versandet immer. Und es kommt nicht zur langfristigen Reife und zur langfristigen Frucht. Und das zeigt uns ganz klar, wir brauchen beide Kräfte in unserem Leben. Wir brauchen beide Verständnisse. Und diese Beispiele führen uns sehr schnell zu dem Punkt, dass wir diese Art des Zeitempfindens und des Verständnisses von Zeit erkennen natürlich auch in unserer Art, wie wir Gott begegnen wollen, wie wir Gottes Beziehung gestalten, was da Einfluss nimmt. Und letztendlich zeigt es uns auch auf, was uns letztendlich auch fehlt. Am einfachsten kann man diese unterschiedlichen Betrachtungswinkel doch an der Art, wie wir Gottesdienst gestalten wollen und was uns da auch liegt, festmachen. Ja, wenn du jetzt auf die Seite Kairos gehst, der Surfer, dann ist natürlich Gottesdienst vom Verständnis her auch eher so eine Celebration. Ja, jetzt muss man ein bisschen vom Begriff aufpassen, wie wir Gottesdienste bezeichnen, hat noch nichts damit zu tun unbedingt, wie wir was für ein Verständnis wir haben. Ich versuche mal zu erklären, was ich unter Celebration verstehe. Das ist natürlich eher so, dass ich es gut finde, dass man spontan reagiert auf Impulse, die vielleicht von Gott kommen oder von Menschen kommen. Also dieses Bereitsein, Gottes Gegenwart im Moment zu erleben. Ja? Eben nicht nur in einer Veranstaltung, sondern möglicherweise auch in einem Gespräch. Man ist eigentlich ständig auf der Lauer, so wie der Surfer eben auf der Lauer liegt, dass in jedem Gespräch könnte ich Gott begegnen oder könnte was passieren, was uns weiterbringt, was mich berührt, wo ein Resonanzmoment lauert und wartet. So ein typischer Satz von Menschen, die eher so ticken, ist, die Gegenwart Gottes ist wichtiger als das Programm. Ja, ein typischer Satz. Und was sie meinen, ist, dass der Ausdruck von echter Geistlichkeit eben nicht der Plan ist oder das Programm ist, sondern eigentlich sogar das Gegenteil. Wenn wir den Plan über den Haufen werfen, dann ist das ein Ausdruck von Geistlichkeit. In manchen Bewegungen wurde das auch schon ein bisschen ins Absurdum geführt, so nach dem Motto, man hört immer wieder den Satz, ich habe gar nichts vorbereitet, so nach dem Motto, ich fühle mich geistlich, weil ich als Prediger oder als Lobpreisleiter ja gar nichts vorbereitet habe und deshalb ist das also besonders gut. Ja? Und was für Bewegungen sind natürlich besonders stark in diese Richtung gegangen, ist natürlich die charismatische Bewegung, ja, Pfingstbewegung, weil da ja eben ist dieser Moment der Geistesfülle, der Erfüllung, der Erweckung erlebt wurde und gesucht wurde und ist ja völlig klar, das ist natürlich eine Stärke dieser Bewegung, dass man dafür bereit ist und dass wir auch den Gottesdienst so gestalten möchte, dass wir da kein Anfang und kein Ende definieren, sondern dann kann das halt mal 3 Stunden oder 4 Stunden gehen, wenn das Momentum da ist, wenn wir gerade eine Welle reiten, warum sollen wir aufhören? Ja? Und das Programm wird dann eher als Korsett erlebt. Und da ist eben Gottesdienst dann eine Celebration, eine Feier, wo vieles passieren kann, wo ich vorher nicht weiß, was heute passiert, wen ich heute treffe, welches Gespräch ich vielleicht habe, wer für mich betet, für wen ich vielleicht bete. Es ist ein Abenteuer, so eine Feier und da geht es auch mal ein bisschen chaotisch zu, an manchen Orten vielleicht zu chaotisch. Du spürst schon, die Stärken und Schwächen sind ja da logisch, ja. Und das hat natürlich auch reingefunden in christliche Strömungen und Bewegungen, ja, wo wir eher sagen, die sind eher Kairos-orientiert, könnte man sagen. So, was ist dann ein Gottesdienst im Kronos-Sinne? Ja, das wäre für mich, ich habe es mal unter dem Begriff Chapel gesehen, ja. Chapel, die Kapelle. Das fängt schon damit an, dass wir viel regelmäßiger zu einem Gottesdienst gehen, dieser Rhythmus. Ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst oder ich gehe zur Bibelstunde oder wo auch immer hin. Also dieser Rhythmus steht ganz klar im Vordergrund, da ist eine hohe Bedeutung. Und dann ist es ein Ablauf, eine Liturgie, eine inhaltliche Struktur. Was ist am Anfang, was kommt dann, was kommt danach, wie endet das Ganze? Vielleicht auch eine feste Zeitstruktur. Ich kann mich darauf verlassen, dass unser Gottesdienst eine Stunde geht oder anderthalb Stunden. Da ist auch eine da sind auch feste Gebetszeiten vielleicht eingesetzt. Witzigerweise hat in den letzten Jahren diese Form von Gottesdienst total Einzug wieder gehalten, selbst auch in charismatische Kreise, gerade zum Beispiel durch die Gebetshäuser. Da ist es vielmehr auch Kronos-orientiert, denn da habe ich ja feste Gebetszeiten, eine feste Gebetsschicht. Und auch diese Gebetszeiten sind oft mit klaren Abläufen strukturiert, ja, also da kommt eine Phase des Dankes, des Lobes, dann vielleicht eine Phase der Bittgebete und dann am Ende wieder Lob und Anbetung, also da gibt es ja verschiedene Formen oder jetzt ist Gebet für die Nationen, für die Leidtragenden, jetzt ist persönliches Gebet und das erinnert uns natürlich an den typischen liturgischen Gottesdienst aus den traditionellen Kirchen, aber wie gesagt, das ist auch in der mystischen Tradition viel drin, also auch dieses kontemplative Gebet, wo ich so auch ein Stück meinen Ablauf habe, auch in die Gebetsform rein, da werde ich aber gleich noch drauf eingehen. Ja, woher kommt es eigentlich? Das ist ganz spannend. Sicherlich hat es noch tiefere Wurzeln, aber dass letztendlich dieses Verständnis von auch Gottesdienst überhaupt vom ganzen Leben Einfluss in Europa genommen hat, das ist offenbar. Also ich glaube, Europa und auch wir in Deutschland sind ganz klar Kronos-orientiert so. Das hat auch wirklich viel mit unserem Glauben zu tun gehabt. Ja? Man muss ja auch zurückgucken, wie ist Europa christianisiert worden? Das waren ja apostolische Bewegungen, nämlich die Mönche. Ja, wir gucken da manchmal heute so ein bisschen mit Lächeln drauf und denken, was haben die da gemacht? Aber letztendlich waren die Mönche Missionare und die sind ausgesandt worden wirklich in das germanische Gebiet, ja, wirklich ins Heidenland. Ja, und da haben die ja Klöster gegründet, die haben Zentren gegründet. Und in diesen Zentren ist was ganz Wichtiges passiert. Da wurde Bildung kultiviert, da wurde Landwirtschaft kultiviert, da wurde Glauben kultiviert, die Menschen, denen wurde Lesen beigebracht, die Mönche haben ganz viele Kultur hier reingebracht ins Heidenland und eben nicht nur evangelisiert sozusagen, die Menschen zu Christen gemacht, sondern sie haben auch einen Lebensstil mitgebracht. Und das war ganz oft so, dass in diesen Klöstern, ja, das kennen wir, so diese Vesperglocke läutet um 5. Ja, und die hat ja mehrfach am Tag geläutet, je nach Mönchstradition, ja, ich kenne mich da jetzt noch nicht so gut aus, aber da gab es ja die Benediktiner, die Franziskaner und so weiter, die haben auch unterschiedliche Liturgien gehabt, unterschiedliche Tagesabläufe und da hat also die Glocke geläutet zum Gebet und alle Mönche, die da arbeiten, beten dann, ja, kommen zum Gebet zusammen, beten und dann gehen sie wieder arbeiten und das mehrfach am Tag und das war eine gewisse Takt. Ja, man muss sich das vorstellen, eine Taktung des Alltags und die Menschen hatten damals ja noch keine Uhren am Armband. Überhaupt dieses Verständnis von der Zeit, wie man die Zeit taktet oder einteilt, wann ist was gut, wann ist was hilfreich, das gab es ja alles noch nicht. Und durch diese Glocken, sage ich jetzt mal, durch diesen Ansatz der Mönche hat sich das auch hineingraviert in die Kultur und die Zivilisation, wie wir heute in Europa Zeit verstehen. Man muss ja wirklich mal die Vorteile davon rausstellen. Ich glaube, ohne diese Form des Zeitverständnisses, also ohne dieses Kronos-Verständnis, wäre Europa gar nicht so zivilisiert wie heute. Ja, und was bringt uns das denn, diese Taktung? Das bringt natürlich hohe Effizienz. Und es bringt Nachhaltigkeit. Und wenn man kultiviert etwas, ja, was sich dann etabliert. Natürlich kannst du das Ganze zu weit treiben. Das ist das, was eben heute Leute sagen. Wir sind in diesem engen Zeitkorsett oder in diesem Hamsterrad gefangen. Wir kommen da gar nicht mehr raus aus diesem Kronos-Verständnis. Alles muss immer effizienter sein. Gerade in der Moderne, ja, am Fließband, an den Fabriken, wurde das natürlich ins Extrem getrieben und hat natürlich auch zu einer Entfremdung geführt, dass wir dieses Verständnis von Kronos so weit ins Absurdum getrieben haben in unserer Kultur, dass der Mensch darunter zugrunde geht. Und dann fühlen wir eben dieses enge Korsett und dann fühlen wir gerade manche Charaktere ganz besonders, dass wir da ausbrechen wollen, dass wir da raus wollen aus diesem Verständnis. Und natürlich auch in der Moderne, diese Freikirchen oder überhaupt in den Kirchen, hat sich das natürlich auch reingespielt und wurde das stark gelebt, diese klare liturgische Taktung, die ganz viele denn eben in den Erweckungsbewegungen eben nicht mehr wollten und gesagt haben, das ist uns ein zu enges Korsett. Mir ist es aber heute wichtig, beide Seiten zu sehen. Was ist denn die Stärke und die Schwäche davon? Und was fehlt uns vielleicht auch heute, je nachdem, in welcher Glaubensprägung du auch groß geworden bist? Und was fehlt uns als Europäer? Na, das ist eh interessant. Da gibt es ein afrikanisches Sprichwort. Ja, und dieses Sprichwort fasst es eigentlich super zusammen, wie unterschiedlich unser Verständnis von Zeit sein kann. Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit, sagen die Afrikaner. Also das sagt eigentlich schon alles. Und ganz lustig ist, wenn du in Afrika mal unterwegs bist. Ich war mal mit einem Team zusammen in Südafrika in einem Armutsviertel, einen Gottesdienst gestalten. Wir haben gesagt, wir sind rumgegangen, hey, morgen um 14 Uhr da drüben auf dem Feld gibt es diesen Gottesdienst und ihr seid alle eingeladen. Und jeder und jede, die wir gefragt haben, haben gesagt, klar, wir kommen. Ja, die waren alle begeistert, dass was passiert und wir haben da von Haus zu Haus alle eingeladen. So, und was passiert natürlich? Du kommst um 14 Uhr auf diesem Platz und keine einzige Menschenseele ist da. Niemand ist da. So, der Europäer kommt nach Afrika und denkt, er kann mit seiner Art des Zeitverständnisses in dieser Kultur punkten. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist erst frustriert und denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, da ist ja niemand pünktlich. So, was passiert aber dann? Dann fang einfach mal an, ein Momentum zu erzeugen. Das wäre jetzt Kairos. Du fängst an zu singen. Und zwar mit der Gruppe, wie du halt jetzt diesen Gottesdienst gestalten willst, wir hatten da eine Band, ne? Okay, wir fangen einfach an zu singen, wir fangen einfach an zu tanzen, wir machen eine Celebration. Und was passiert als erstes? Als erstes kommen die Kinder angerannt. Und die kommen wirklich aus allen Himmelsrichtungen, kommen die Kinder angerannt. Und wenn die Kinder angerannt kommen, dauert es nicht lange, dass die Erwachsenen angerannt kommen. Und du hast bald das ganze Dorf oder den ganzen Stadtviertel wirklich auf diesem Feld versammelt, bei diesem Gottesdienst. Und du hättest diese Einladeaktion dir im Prinzip sparen können, beziehungsweise vielleicht war es auch gar nicht schlecht, weil die Leute verbinden das natürlich dann damit, aber sie wären nie um 14 Uhr gekommen, sondern sie kommen, weil sich das wie eine Buschtrommel rumgesprochen hat, weil ein Momentum, eine Schockwelle sozusagen durch dieses Wohngebiet geht und jeder will diesen günstigen Moment, wow, da passiert jetzt was, nicht verpassen. Und weil sie eben im Kairos-Denken sind in dem Moment, kommen sie dann zum Feld und erleben diese Feier. Und dann gibt es auch kein Ende. Ich meine, das war wie drei Gottesdienste. Ja? Dann kommen immer wieder neue Leute, dann fängst du wieder von vorne an und gehst immer wieder zurück in die Anbetung. Dann kommt nochmal eine Predigt und du nutzt einfach dieses Momentum. Das Programm macht da keinen Sinn mehr. Ja? Gut vorbereitet zu sein ist was anderes. Aber das Programm hat uns da nicht geholfen. So, das war so ein Erlebnis, das ich hatte mit der Geschichte, dass ein Europäer oder Europäer versuchen, in Afrika dein eigenes Verständnis aufzudrücken und das klappt halt irgendwie nicht. Also, was ich damit sagen will, ist natürlich, wir sind in Europa schon sehr Kronos geprägt, in der ganzen Gesellschaft, in vielerlei Hinsicht. Jetzt kommt es aber in christlichen Kreisen und vor allem, ich würde jetzt mal sagen, in freikirchlichen Kreisen, evangelikalen Kreisen, charismatischen Kreisen, sofern du was mit diesen Begriffen überhaupt anfangen kannst, aber die da herkommen, wissen, von was ich spreche, die sind oft aber wiederum andersrum geprägt. Ja, da ist es so, dass sie sehr Kairos-orientiert sind und mit dem Kronos eben gar nichts mehr anfangen können, jetzt in Bezug auf den Glauben. gesellschaftlich und so schon, aber jetzt in Bezug auf den Glauben. Und deswegen ist es mir so wichtig, mal beide heute hier aufzuwerten. Gehen wir doch mal ins Thema Gebetsleben. Was sind Kairos-Momente im Gebetsleben? Das ist, wenn ich sehr situativ und spontan etwas am Impuls aufnehme und auf diesen Impuls Gottes reagieren kann. Ja? Es ist auch, dass ich, wenn ich da ganz stark drin bin, dass ich auch immer wieder auf der Lauer eben liege, was macht Gott gerade? Was möchte er jetzt tun, wenn ich hier gerade Geschirr spüle? Oder was für ein Gedanke könnte mir da kommen? Oder wenn ich jemanden begegne? Oder wenn ich irgendwo auf der Straße an jemanden vorbeigehe? Es ist aber auch, wenn ich zufällig die Bibel aufschlage. Also ich glaube, dieser Kairos-Moment ist es eben nicht, dass ich einen Bibelleseplan habe, sondern ich schlage halt einfach die Bibel auf oder ich lese die Herrenhuter Losungen und ich suche eigentlich überall und selbst wenn es bei Instagram ist, einfach nach Impulsen, die etwas auslösen in mir. Und das ist eben die große Stärke, dass ich diese Impulse wahrnehme und Gottes Reden in allen möglichen Dingen erleben kann. Das ist ganz Tolles. Oder auch Impulse weitergeben kann an andere. Also ich würde mal sagen, als Berater oder Coach bin ich ganz stark natürlich Kairos orientiert, weil wenn da jemand zu mir kommt, suche ich nach diesem Resonanzmoment. Ich suche nach dem Jetzt-Geschehen, was jetzt passiert, wo wir die Welle reiten und wo wir einen Durchbruch erleben in diesem Moment. Die Nachteile für jemanden, der ganz stark Kairos-lastig ist sozusagen, diese Stärke möglicherweise ausspielt oder hat und auch erlebt hat und vielleicht auch zurückblicken kann auf viele spannende, verändernde Gottesbegegnungen in seinem Leben. Die Nachteile liegen auf der Hand. Was passiert, wenn ich gerade keine Welle reite? Ja? Dann werde ich vielleicht oft von Wellen hin und her geschlagen. Da ist schon so eine Gefahr der Wankelmütigkeit und Unbeständigkeit. Also auch, ich warte halt immer so auf den nächsten Kick und wenn der ausbleibt, was mache ich dann? Und es passiert mir ja oft, dass ich Menschen begegne, die Gott so gravierend in ihrem Leben erlebt haben, aber wenn du sie jetzt fragen würdest, hey, wie lebst du das täglich, dann würden sie sagen, irgendwie gerade so gar nicht mehr, also ich kultiviere da irgendwie gar nichts und sie leben eher so nach dem Lustprinzip, sie warten auf den nächsten großen Knall im Positiven und Aufbrüche, die es gab, sind oft versandet. Weil du kannst nicht nur von diesen Momenten leben. Auch wenn du die Stärke hast, den Moment zu nutzen und dieses Momentum wirklich Durchbrüche erzielen kann, bei dir und bei anderen, kannst du aber nicht immer nur davon leben. Das ist der große Nachteil, von Wellen hin und her geschlagen zu sein und ein Stück weit dieses Verlässliche, diese Stabilität nicht zu haben. Das kannst du jetzt auch auf ganze Bewegungen beziehen, dass oft Aufbrüche versandet sind. Dann war ein großes Feuer da und jeder kam und hat sein Holz mit reingeworfen. Das Feuer wurde immer größer und da ist ein Momentum, da ist Bewegung. Ja, eine Bewegung hat gestartet und dann fehlt aber oft dieses Dranbleiben, dann fehlt oft die Struktur und das Ganze könnte, wenn es schlecht läuft, eben versanden. Das ist oft passiert. Auch bei Gemeinden oder wo eher Kairos-orientierte Gottesdienstformen bestehen, ist einfach die Gefahr immer da. Man muss es einfach sehen. Es ist nicht, dass es immer passiert, aber es ist einfach die Gefahr, die da ist und die man im Blick haben sollte. Und deswegen reden wir ja drüber. Wenn ich jetzt zu den Stärken eines Kronos-Gebetsstils komme, ist natürlich auch offensichtlich. Ne? Also da ist natürlich diese kontinuierliche Disziplin. Das sind geplante Bestandteile. Also dass ich sage, gewisse Inhalte sollten einfach in meiner Gebetszeit vorkommen. Zum Beispiel der Aspekt Fürbitte, der Aspekt Dank und Lob, der Aspekt Bittgebet oder so. Und dann weiß ich oder ich habe irgendwie so diese Beständigkeit, dass gewisse Elemente da sind und da bleiben und dass ich die auch nicht vernachlässige. Leute, die da das Kultivieren in Kronos-Stil, die haben oft auch einen Leseplan, also auch einen Bibelleseplan. Die möchten gern irgendwo sagen, da möchte ich kontinuierlich auch mich dem Wort Gottes aussetzen zum Beispiel. Oder für gewisse Leute eine Zeit lang beten, dass ich weiß, den nächsten Monat bete ich für diese Personen. Und ja, auch das ist was Liturgisches. Ne? Das hat was Liturgisches, kann ich natürlich in unterschiedlichstem Stile gestalten. Kronos heißt nicht, dass es irgendwie traditionell ist oder dass es jetzt irgendwie konservativ ist, sondern Kronos kann es auch im absolut modernen Stil machen. Es ist nur dieser Aspekt, dass es eben diese Kontinuität hat, dieser Ablauf. Und das ist ja auch interessant, selbst bei heute so diesen Lifestyle-Churches ist oft sogar mehr Kronos als Kairos. Ja? Also da habe ich ja, wenn ich da reingehe, wirklich einen sehr getakteten Gottesdienst. Das ist ein sehr Kronos-orientierter Gottesdienst. Ja, bei manchen kannst du wirklich die Uhr danach stellen. Der Lobpreis geht ziemlich exakt 20 Minuten. Du kannst die Predigt nach der Uhr stellen, wie lang die sein darf und auch was hinterher passiert. Da ist nicht so viel Raum für jetzt plötzlich nimmt der Gottesdienst eine ganz andere Wendung, weil irgendwas zum Beispiel in der Anbetung plötzlich an Atmosphäre da ist, wo du merkst, da müsste man doch jetzt drauf eingehen. Da könnten wir doch, diese Welle könnten wir doch jetzt surfen, aber da wird eigentlich Welle um Welle eigentlich völlig ignoriert, ja, weil man da dranbleiben möchte, ja. Man möchte das messbar, planbar und umsetzbar machen. Ja, und deswegen ist es ganz interessant. Also, es hat nichts zu tun mit wie zeitgenössisch ist jetzt die Musik oder so. Ja, das ist eine reine Betrachtung, wie ich die Zeit gestalten möchte. Weil Gottesdienst ist jetzt mal im Prinzip ein Dienst an Gott oder wir dienen vor Gott. Das heißt, wir nutzen jetzt diese Zeit, um Gott zu begegnen. Und wie gesagt, zwei verschiedene Betrachtungen führen uns auch zu unterschiedlichen Gestaltungskonsequenzen. Ne? Und das hat nichts zu tun mit unserem grundsätzlichen Stil jetzt, von der, welche Art von Musik zum Beispiel wir spielen oder welche Art der Predigt kommt da jetzt. So, was sind die Vorteile, haben wir jetzt schon besprochen. Die Nachteile sind auch, da habe ich auch schon angedeutet, die Einengung. Ne? Gott passt eben nicht in ein Programm oder in einen Kalender. Gott ist größer als mein Kalender, Gott ist größer als mein Programm. Gott bleibt immer unverfügbar. Er ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Eine Gottesbegegnung kann man nicht machen. Das hat einfach Grenzen. Und ich glaube, jeder, der stark Kronos-lastig lebt, auch in seinem Gebetsleben, wird diese Erfahrung machen, auch von dem, wenn die Gottesdienste so laufen. Es wird immer so sein, dass du merkst, hier ist jetzt das, was eigentlich dem Menschen dienen sollte, nämlich die Struktur wird jetzt zum Verhängnis. Ja? Wir verpassen hier etwas, was hätte stattfinden können. Das ist schon ganz einfach, kannst du als einfachen Beispiel betrachten, wenn du eine klare Zeitstruktur hast in deinem Alltag, da ist wirklich alles getaktet. Und dann kann kein flüchtiges Gespräch entstehen mit deinem Nachbarn, ja, weil du schon wieder zum nächsten Termin bist, ja, dann kannst du kein flüchtiges Gespräch führen. Und ein flüchtiges Gespräch kann eben Kairos-artig zu einem Kairos-Moment eben werden, der dazu führt, dass der Nachbar plötzlich ein Erlebnis hat, weil er dich getroffen hat. Ja? Oder du ein Erlebnis hast, weil du ihn getroffen hast. Und plötzlich in dem Gespräch so genial, was da in diesem Austausch stattfindet, da wird mir Kronos zum Verhängnis, weil es so eng getaktet, so engmaschig ist, dass kein Raum mehr für diese Kairos-Momente ist. Also ich verpasse die Gelegenheiten, weil ich vor lauter Struktur nicht mehr wahrnehme, vielleicht wo Gott reden möchte, wo er die Struktur über den Haufen werfen möchte, wo er mein Herz erreichen möchte, wo er was ganz anderes tun möchte, als ich vielleicht geplant habe. Das sind die Nachteile von dieser Kronos-Betrachtung. Ich finde es ja so schön, dass bei Jesus beides sichtbar ist. Ich sehe bei Jesus ganz klar diese Kairos-Momente, also wirklich durch die Evangelien hindurch. Jesus trifft die Frau im Jakobsbrunnen, er hätte ja seinen typischen Ablauf, ne? Kommt in ein Dorf, er predigt, er heilt die Kranken. Das ist immer so dieser Ablauf gewesen seines Dienstes. Aber dann ist da eine einzige Frau am Jakobsbrunnen und er nimmt sich Zeit mit dieser Frau. Das ist ein Kairos-Moment. Oder die blutflüssige Frau. Er stoppt, dreht sich um, bleibt stehen und spricht mit dieser Frau, weil da jetzt in dem Moment Kraft von ihm ausgeht. Also er reagiert auf die Kraft, die von ihm ausgeht, oder er betet im Moment, Vater, jetzt, in diesem Moment. Das sind ganz viele Kairos-Momente in der Bibel von Jesus. Das ist wirklich faszinierend, wie er diese Sensibilität hat, auf das einzugehen, Gottes Momente im Hier und Jetzt zu gestalten. Sein Ohr wirklich ein Herz Gottes hält und sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Was er damit natürlich meint, ist, er nimmt wahr, was Gott der Vater jetzt tut, und er agiert in diesen Dingen. Das sind Kairos-Momente die ganze Zeit. Mega spannend und sicherlich auch faszinierend für jemanden, der so erstmal gar nicht tickt und vielleicht auch die Sehnsucht hat, Mensch, ich würde auch gerne mehr solche Momente erleben. Ja. Und dann sehen wir aber Jesus auch ganz anders. Ich sehe ihn, ich nenne das immer die Lukasstraße. Das sind die ersten Kapitel im Lukas-Evangelium. Und da sehe ich einen ganz klaren Rhythmus. Ja, einen ganz klaren Rhythmus. Ich sehe immer wieder Dienst, und dann sehe ich, dass er sich an einen einsamen Ort begab. Er ging hinaus in die Wüste, um zu beten. Er ging an eine einsame Stätte. Solche Sätze lese ich da. Er zog sich zurück in die Wüste und betete. Und es geschah an jeden Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Also da gibt es viele solche Stellen, wo man sieht, da ist ein klarer Lebensstil. Jesus kultiviert hier etwas. Er kultiviert ein Gebetsleben, das eine Kontinuität hat. Ich kann jetzt nicht sagen, war das jetzt jeden Tag? Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, dass Jesus jeden Tag möglicherweise am Abend oder in der Nacht ins Gebet ging. Wir sehen das zweimal. Einmal bei der Berufung der 12 Jünger. Da blieb er die ganze Nacht im Gebet. Am nächsten Morgen hat er die 12 berufen. Ein anderes Mal sehen wir es, wo er im Garten Gethsemane betet, am Tag vor der Festnehmung und Kreuzigung. Und möglicherweise hat er das jeden Tag so gemacht, ja, dass er wirklich am Abend oder in die Nacht hinein ins Gebet gegangen ist. Vielleicht auch am Morgen, vielleicht auch beides. So genau kann man das jetzt nicht definieren. Aber was ich sehe, ist, er kultiviert Kronos. Ein Rhythmus, ein Kontinuum. Ich kann nicht sagen, wie er die Gebete gestaltet hat. Das ist zu wenig. Aber was er tut, ist, er lehrt die Jünger zu beten. Er sagt, weil die Jünger das ja wissen wollen, wie er betet, er gibt ihnen das Vaterunser. Und das Vaterunser ist auch eine schöne liturgische Abfolge. Ne? Da ist Lob und Dank drin, da ist Bittgebet drin. Es endet wieder mit Anbetung. Also das, wenn du mal das analysierst, was im Vaterunser drinsteckt, dann ist es auch eine liturgische Abfolge. Und Jesus zeigt ja damit auch was. Später auch Neues Testament, Paulus, da sagt, haltet an am Gebet. Da ist immer wieder das in diesen griechischen Worten des Imperativpräsens. Das ist eine Zeitform, wo diese griechischen Verben stehen. Wenn da steht, betet ohne Unterlass, dann ist es eben kontinuierlich betendes. Imperativpräsens, also eine Aufforderung, etwas kontinuierlich zu tun und damit nicht aufzuhören. Ja? Also du siehst, das ist wirklich im Neuen Testament, ist Kronos ganz stark drin, dieses Kronos-Verständnis von Gebetsleben. Und es ist ganz stark drin, diese Kairos-Momente, die wir bei Jesus und bei anderen sehen. Und wahrscheinlich kennst du jetzt vieles oder erkennst du vieles wieder aus deinem Leben, auch aus deiner Art, wie du Gottesbeziehung gestaltest. Und mir geht es jetzt ja nicht darum, hier schwarz-weiß zu zeichnen, du bist entweder oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du gewisse Elemente aus beidem kennst, aber eines davon wahrscheinlich eher das ist, was du stärker lebst oder was ein Verständnis, das du vielleicht stärker kultivierst oder stärker hast. Und da kann es helfen, dass wir Reichtum auch auf der anderen Seite sehen. Ohne, dass ich mich jetzt komplett verbiege als Mensch, also ich darf ja auch sein, wer ich bin. Und trotzdem gibt es immer auch Schätze in dem anderen, wo ich was bergen kann, was ich vielleicht bisher noch nicht geborgen habe. Und mir ging es persönlich so. Habe ich ja schon gesagt, ich bin eher definitiv ein Kairos-Typus in ganz, ganz vieler Hinsicht. Das ist auch meine Gabe, ist auch meine Stärke. Es passt auch zu meinem Wirken. Von den Gaben her, die ich habe, ist total stimmig. Aber ich leide auch manchmal. Ich leide manchmal darunter, dass gewisse Dinge dann an Kontinuität verlieren oder dass die Beständigkeit fehlt. Und der Ansporn, den ich mir selber und all denjenigen geben möchte, die auf dieser Seite sind, das ist der Ansporn zu kultivieren. Und der Vers, den ich da nehmen möchte, ist wirklich eine Aufforderung an dich dann in dem Moment. Sie blieben aber beständig. Das war in dieser Apostelgeschichte. Ne? Sie blieben aber beständig im Gebet, in der Lehre, im Brotbrechen. Sie blieben beständig. Das hat einfach eine unglaubliche Power, in gewissen Dingen beständig zu bleiben. Ohne vielleicht dieses Spontane zu verlieren, das können wir ja bewahren. Aber man kann auch im Leben Dinge bauen oder einbauen, die eine unheimliche Kraft entwickeln. Für mich ist zum Beispiel immer wieder eine Möglichkeit, meine Gottesbeziehung so anzukurbeln, ja, dass da wieder was in Gang kommt, dass ich Folgendes tue. Ich habe das vor Jahren mal in einem Buch gelesen und ich habe es über die Jahre immer wieder so gemacht und das hat zumindest eine Phase mich wieder reingeführt in so ein Fundament, in so eine Ruhe auch, ja, wo vielleicht Dinge hoch und runter gingen. Und das ist eine Gebetspraxis, die sehr chronosmäßig ist, ja, aber die eben für mich dann in dem Moment ein ganz tiefer Schatz wurde. Und zwar ist es für mich das Aufschreiben von Gebeten und ich mache das in 5 Abschnitten, ja. Und es ist wirklich so, für eine Phase von einer Woche, 2 Wochen, vielleicht 21 Tage ist eigentlich auch eine gute Phase, ja, kannst du mal machen. Nimm dir mal 21 Tage Zeit und nimm dir eine Zeit am Tag, das kann eine halbe Stunde sein oder auch ein bisschen weniger oder auch ein bisschen mehr. Und in dieser Zeit schreibst du mal Gebete auf. Ja, viele sagen ja, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, mir fehlt so diese Muße. Ne, das ist ja genau oft das Problem. Sage ich, egal wie du dich fühlst, egal ob du Lust hast, mach das einfach mal. Und mach es mal für eine gewisse Zeit. Ja, verpflichte dich mal für eine gewisse Zeit, das zu tun und schreib deine Gebete auf. Und zwar ist das erste Loben. Also du schreibst ganz konkret auf, für was du Gott lobst. Das können ein paar Sätze sein. Dann der zweite Abschnitt ist Danken, für was du Gott danken willst. Kleiner Abschnitt oder ein paar Dinge, also ausformuliert schreiben. Der dritte Abschnitt ist, für was du Gott bitten möchtest. Der vierte Abschnitt wäre dann Hingabe, wo du dich bewusst Gott weißt, hingibst, ihm sagst, dass du ihm gehörst und solche Dinge. Und dann als Abschluss nochmal Anbetung in einem kurzen Abschnitt. Damit endest du dein Schreiben. Das kann in so einem Gebetstagebuch, könnte so eine Doppelseite sein, wo ich dann aufschreibe. Ich brauche dafür vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Und das ist schon mal toll, die Gedanken zu ordnen. Das ist schon mal toll, einfach dran zu bleiben. Da geht es jetzt nicht um die Gefühle so arg, sondern geht es einfach mal ganz konkret um diese Schritte, um diese Inhalte. Ist also ein liturgischer Ablauf, wenn du so willst. Und dann knie ich mich vielleicht auf den Boden und fange an, dieses Gebet Gott zu beten, also vor ihn zu beten nochmal laut. Und dann kommen auch nochmal Gedanken und Ideen dazu. Und plötzlich bin ich vielleicht auch nochmal in ganz anderen Gedanken mit drin. Aber ich bleibe erstmal und bete dieses Gebet. Und ich habe vielleicht einen kleinen Bibelabschnitt, den ich dann lese und den ich dann bewege und wo ich dann ein paar Kerngedanken oder vielleicht auch den Vers, den ich gerade gelesen habe, dann auch wieder im Tagebuch verankere und die Gedanken, die ich dazu hatte, kurz notiere. Ja? So, das ist eine Form, wie man so eine Zeit mit Gott gestalten kann und das machst du einfach mal für ein paar Wochen und ich garantiere dir, vor allem wenn du so gestrickt bist, wie ich gerade angesprochen habe, es wird etwas passieren, was dich total überrascht. Ich weiß, für manche, wie die das hören, denken, geht bei mir gar nicht. Ja? Die haben schon jetzt Stehhaare, weil sie das als Korsett empfinden. Und genau dann möchte ich dir es empfehlen zu tun. Natürlich kannst du auch andere Dinge tun, die kontinuierlich sind. Das ist einfach nur ein Beispiel, wie ich es tue. Und was mir als Kairos-Typ total hilft und was in ja, wieder was ankurbelt, wieder eine Stabilität reinzieht. Es ist wie ein Fundament, das in meinen Alltag reingezogen wird und dadurch wird alles anders. Also wirklich von der Arbeit bis zu Beziehungen, die ich gestalte. Ich merke, ich bin wieder im Wort, ich bin wieder im Gebet, ich bin im Lob und Dank. All diese Dinge finden wieder statt. Und weil die stattfinden, das ist einfach Kraftquelle. Ja, ich mache das nicht jetzt auf ewig so, aber ich merke zum Ankommen, wieder reinkommen, wieder vertiefen, ist das so eine Qualität. Und dafür bin ich mega dankbar. Und das habe ich gelernt von einer katholischen Nonne. Ja, das passt jetzt natürlich wieder ins Bild, das eben aus dieser Tradition kommt. Und ich muss euch auch ehrlich sagen, inzwischen habe ich auch diese Gottesdienste schätzen gelernt, die für mich so eine klare Struktur haben. Also ich kann in gewisser Hinsicht da ganz viel abgewinnen, ich kann mich da wiederfinden. Ich habe auch ein Bedürfnis nach diesem, ich weiß, was kommen wird und ich kann mich darauf einlassen und ich kultiviere das jedes Mal, wie ich hingehe. Also da habe ich inzwischen sogar eine ganz hohe Wertigkeit für, was ich früher überhaupt nicht hatte. Das habe ich komplett abgelehnt, ja. Bloß nicht mit mir, pack mich nicht ins Korsett. Und ich habe es inzwischen schätzen gelernt. Nicht nur, aber eben als zusätzliches Element, was ich bisher eben nicht hatte. Möchte ich natürlich auch denjenigen Ansporn geben, die eher diese Kronos-Seite kennen, die auch ihr Leben so gestalten, möglicherweise oder tendenziell mehr so gestalten. Und es ist der Ansporn zum Genießen. Ich möchte dir Ansporn zum Genießen geben, denn wie ein deutscher Schriftsteller sagt, ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen, Kieseritzky, er sagt, das Leben besteht aus schönen Augenblicken. Man muss ihn sich nur verschaffen. Das ist echt ein toller Satz. Das Leben besteht eben am Ende aus schönen Augenblicken. Man muss es sich aber auch verschaffen. Also das ist, man darf es auch suchen. Kirchenvater Augustinus sagt, du kannst Gott in deinem Leben entweder gebrauchen oder du kannst ihn genießen. Auch ein mega tiefer Satz, der ganz viel zeigt. Wir können Gott eben nicht einsperren in unser Raster, in unseren Kronos-Ablauf. Und ihn möglicherweise am Ende sogar gebrauchen oder missbrauchen für Dinge, die wir wollen, dass er tut oder wie wir wollen, dass wir ihn erleben. Du kannst Gott in deinem Leben nicht gebrauchen oder du kannst ihn versuchen zu gebrauchen oder du kannst ihn genießen. Also das ist so, da ist es wirklich ein Oder. Also genießen bedeutet, ich nutze und erlebe den Augenblick, wo ich mit ihm zusammen bin. Ein Satz, der kommt von mir, ich habe das immer wieder gesagt, nämlich meine Überzeugung ist, nur Genießer der Gegenwart Gottes, die werden auch zu Trägern seiner Gegenwart im Alltag. Also wenn du es nicht lernst, Gott auch zu genießen, auch mal über die Maßen genießen, auch mal ausfallend genießen, mal drin bleiben, liegen bleiben, abwarten, die Welle eben reiten, den Moment nutzen, das Gespräch bis tief in die Nacht führen, ja, was auch immer, oder im Lobpreis komplett die Kontrolle verlieren, wie lange das dauert, was da mit mir passiert, auch emotional. Wenn das nicht stattfindet in der Beziehung, wo ich diesen tiefen Genuss dieser Beziehung erlebe, dann fällt es mir auch schwer, diese Momente im Alltag zu spüren, wo ich drauf einsteigen kann. Deswegen ist hier der ganz große Ruf, der Ansporn, genieße, lass doch mal alles stehen und liegen. Überwinde mal deine Struktur, lass mal einen Raum oder mach mal Raum. Ja, das ist wie bei mit der Weihnachtsgeschichte, wo keine Herberge mehr war, wo Jesus oder das Kind geboren werden kann, ja. Gibt es in deinem Alltag denn noch Räume, wo es einfach mal geschehen kann? Ja, also schaff dir diese Augenblicke. Geh mal raus, spazieren mit Gott, ohne zu wissen, was passiert. Ohne, dass du da deine Gebetsstruktur hast. Ohne, dass es geplant ist. Nutze diese Momente und dehne die auch mal aus. Da habe ich jetzt keine konkrete Gebetspraxis für dich, außer die, dass du einfach mal alles stehen und liegen lässt. Oder dass du mal dich einfach auf den Boden legst und wartest und Anbetung anmachst und einfach wartest, was in dieser Anbetung passiert. es kann die verschiedensten Formen annehmen. Das ist eher diese Sensibilität zu entwickeln für die Momente, die meine Struktur über den Haufen werfen dürfen. Und auch Gott darum zu bitten. Ich würde das eher auch mal im Gebet formulieren. Gott, du darfst mein Programm über den Haufen werfen. Du darfst meine Struktur sprengen. Ich pack dich da nicht mehr rein. Ich habe ja die Sehnsucht nach dieser Begegnung. Ich habe die Sehnsucht nach dieser Berührung. Und ich lasse Kontrolle los. Also das ist auch ein Gebet, das sehr, sehr viel auslösen kann, immer wieder zu beten. Ich lasse auch die Kontrolle los, auch über Emotionen oder die Kontrolle über den Ablauf, was um mich herum alles passiert. Also bitte nicht falsch verstehen, wir sollen Verantwortung tragen für unsere Emotionen, die sollen nicht zügellos sonst wohin gehen. Was ich hier meine ist, darf Gott auch was tun, was mich mehr berührt, als ich es auf dem Plan hätte? Oder vielleicht möchte ich gar nicht weinen oder vielleicht möchte ich gar nicht lachen oder fröhlich sein oder sonst was. Aber darf auch mal was passieren, was mich wirklich tief in den Emotionen anrührt. Das ist mein Ansporn für alle, die da stark sind in dem Bereich. Und mein Herz an der ganzen Sache ist, dass wir voneinander lernen und dass wir unsere Gottesbeziehung ganzheitlich gestalten. Und ich wünsche euch Kairos-Momente und ich wünsche euch Kronos-Power für eure Gottesbeziehung in der kommenden Zeit, vielleicht auch in diesen Sommerferien, sofern sie noch sind. Und dafür wünsche ich dir Gottes Segen. Schreib mir, wenn die Botschaft dich in irgendeiner Form berührt hat oder was es mit dir gemacht hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Erweckt Leben Podcast.